Also ganz, ganz generell mal, das Wisspod oder Wissenschaftspodcast.de gibt es mittlerweile seit 10 Jahren. Fast genauso lange gibt es auch den Wisspod-Podcast dazu. Der ist allerdings sehr lange sehr vernachlässigt worden. Das wollen wir eben mit diesem Jahresrückblick eigentlich noch ein bisschen ändern, weil das letzte Jahr haben wir den Jahresrückblick vom 37C3 auch schon gemacht, allerdings nicht hier auf der Bühne. Und da hat man gemerkt, dass da nicht so die Zahlen hochgegangen sind, wie wir uns das vorgestellt haben. Ne? Und deswegen haben wir gedacht, jetzt gehen wir mal auf die Bühne und machen das mal public, sodass vielleicht der eine oder die andere doch nochmal auf die Idee kommen, auch diesen Podcast zu abonnieren. Aber was ist denn jetzt eigentlich wissenschaftspodcast.de? Das ist zuallererst mal die Homepage. Und auf der Homepage findet ihr eine Kuration mit mittlerweile 371 deutschsprachigen oder primär deutschsprachigen Wissenschafts- und Wissenspodcasts. Also bei uns darf sich jeder melden, der denkt, Wissenschafts- oder Wissenspodcasts zu machen und kommt dann in unsere Kurationsliste und wird dort kuratiert. Also in der Regel ist es so, dass mindestens zwei von uns aus dem Kurationsteam mindestens drei eurer Episoden anhören, erstmal sich natürlich ein bisschen auch angucken, was der Podcast sonst so leistet. Und dann geht es bei uns in die Kurationsqueue rein und wird noch ein bisschen diskutiert und dann nimmt euch nochmal Lars Naber ins Gespräch und schaltet dann euren Account auf, beziehungsweise euer Profil auf der Seite wissenschaftspodcast.de frei. Und damit seid ihr eigentlich auf der Seite und vor allen Dingen kleineren Podcasts hilft es doch durchaus, weil wir haben schon gesehen, dass die allermeisten Podcasts erstmal durch das wissenschaftspodcast.de-Verzeichnis eben nach oben gerankt werden. Und wir erlauben aus dem Grund auch keine Podcasts aus der öffentlich-rechtlichen Region. Das hat nichts damit zu tun, dass wir da sagen, dass die schlechter sind als wir, sondern das Ziel sollte dort eben sein, dass eben Klein-Indie-Podcasts oder institutionellen Podcasts von wirklich Randgebieten oder Leuten, also oder von Gebieten mit ja nicht dem clickable Thema eben auch da eine Plattform gegeben werden kann, um dort eben auch vielleicht mehr Sichtbarkeit zu erhalten. Ja, mittlerweile habe ich ja genau, habe ich ja, glaube ich, schon gesagt, haben wir 370 Podcasts auf der Kuration. Das sind nur mal, dass ihr mal eine Vorstellung habt, so roundabout 28.350 knapp Episoden, die ihr euch da reintun könnt. Also da habt ihr ein bisschen was zu tun. Was wir gesehen haben, ist, dass einiges natürlich schon wieder eingestellt wird oder eingestellt worden ist. Das ist natürlich so ein typisches Ding. Viele von diesen Wissenschaftspodcasts sind einfach an Projekte gebunden oder eben an Menschen gebunden, die zum Beispiel während ihrer Promotion das erste Mal mit Kommunikation oder Wissenschaftskommunikation in Verbindung kommen und vielleicht sich auch da einfach mal ausprobieren wollen. Und dann geht eben so nach ein paar Jahren eben wird das Projekt auch wieder eingestellt. Das ist manchmal ein bisschen schade, weil natürlich, wenn dann irgendjemand vergisst, in den Hoster XY mal ein bisschen Geld einzuwerfen, dann sind auch eine ganze Reihe der Podcasts auch wieder weg. Also das ist eigentlich schade. Wir hätten deutlich mehr in der Kuration, auch deutlich mehr guten Content, wenn das nicht eben so wäre, dass das so ein privates Engagement eben wären. In diesem Jahr hatten wir roundabout 60 Einreichungen. Davon stehen jetzt gerade noch 16 in der Kuration. Das ging eigentlich querbeet über alle Wissenschaftsdisziplinen. Falls sich hier jemand berufen fühlt, wir suchen dringend noch Menschen, die vor allen Dingen geisteswissenschaftliche Content kuratieren, weil da haben wir eigentlich immer eine Lücke. Da möchte ich jetzt noch mal ganz kurz unser Kurationsteam, da möchte ich mich kurz bedanken bei denen. Das sind einmal Christiane, die beiden Stefans, Lars und vor allen Dingen Benjamin, unser Hauptkurator, der ist eigentlich immer der schnellste von uns allen. Ich weiß auch nicht, wie der immer die Zeit hernimmt, die ganze Zeit irgendwelche wilden, fremden Podcasts anzuhören. Das ist eigentlich jetzt erstmal der Hauptteil, das vor allen Dingen der sichtbare Teil von wissport.de. Was wir jetzt eben noch hatten, ist unser jährliches Treffen. Wir haben also einmal im Jahr veranstalten wir das Ganzohr. Das ist auch mittlerweile schon seit über 10 Jahren. Das geht zurück auf eine Initiative von Martin Rützler. Der hat es damals, wo war das erste Mal?
In Wittenherdecke.
Jetzt musst du auch mal ein bisschen was sagen.
Ja, ja, ich höre dir ganz fasziniert zu. Ich werde noch so viel sagen, keine Sorge.
Du machst mir Angst.
Ja. Ja.
Wir haben also dieses Ganzohr, das ist einmal im Jahr, und wir haben es jetzt in den letzten Jahren ein bisschen versucht, auch regelmäßig noch so virtuelle Treffen stattfinden zu lassen. Da haben wir jetzt aber gemerkt, das hat irgendwie nicht so gezündet, auch in der Community. Das ist einfach nicht so, die Aktion, wenn man sich da nicht face, also wir haben uns da schon gesehen, das war eben so Big Blue Button, aber irgendwie hat es nicht so gezündet. Also ich war die meiste Zeit alleine vor meinem Big Blue Button rumgesessen. Ein paar Mal, es gab ein paar schöne Sessions, waren ein paar mehr Leute, aber deswegen wollen wir uns auch in diesem Jahr, das haben wir uns jetzt in diesem Jahr auch vorgenommen, das nochmal ein bisschen zu ändern. Und zwar wollen wir jetzt ab jetzt, also mit der Session hier, den Podcast ein bisschen ausbauen, weil eigentlich haben wir gesagt, okay, wenn wir dann eh rumsitzen und eine Videosession machen, wieso soll man die nicht eigentlich auch aufnehmen und dann ins Netz stellen? Und dann haben wir für die Leute, die vielleicht an dem Abend keine Zeit haben, trotzdem was wir ins Netz stellen können und können dort somit eben also den Kontakt zu unseren Leuten vielleicht ein bisschen mehr aufrechterhalten. Weil wir haben immer wieder die Nachfrage, dass eben sobald du in die Kooperation aufgenommen bist, natürlich von uns eben relativ wenig kommt, liegt halt hauptsächlich daran, dass wir eigentlich euch aufnehmen, aber sonst bei uns weiter, außer einmal der Eintrag in die Kuration, wird bei uns weiter nichts gemacht. Wir wollen eigentlich auch nicht so dieses Datengrab werden, sondern eigentlich sollte natürlich möglichst schnell eigentlich der Kontakt direkt in die oder an den jeweiligen Podcast gehen. Das ist ja eigentlich das Ziel. Ist ja nicht, dass wir als wisspod.de sichtbarer werden, sondern das Ziel ist ja, dass die einzelnen Wissenschaftspodcasts sichtbarer werden. Und deswegen wollen wir uns da auch ein bisschen aus diesem Spiel da rausnehmen. Aber hat natürlich den Nachteil, dass du dann halt da sehr wenig Informationen über deine Leute hast und vor allen Dingen keine großen Adressensammlungen oder sowas. Ja. Aber eigentlich sind wir ja auch blöd. Ne? Wir haben einen eigenen Podcast, wir haben Feed, kann sich ja jeder einen abonnieren. Und wer, wenn nicht Podcaster, sollten eigentlich wissen, dass man einen Blog oder einen Feed, einen Podcast-Feed abonnieren kann. Eigentlich hätten wir ja schon früher drauf kommen können, dass wir zu den Leuten sagen, Mensch, wenn ihr bei uns auf der Kuration seid, abonniert unseren Podcast da oder unseren Blog. Da kriegt er dann auch die Veranstaltungsinformationen, weil da stehen sie auch. Ja. Also war man natürlich wieder mal sehr schlau.
Ja, Bernd, vielleicht darf ich dazu nur sagen, wenn man, ich liebe Selbstkritik, aber am Ende ist es doch ganz ein cooles Projekt, das auch eigentlich funktioniert, würde ich sagen. Es ist halt wie immer die große Frage der Ressourcen und wer welche hat, insbesondere wenn sich ein Projekt so lange hält. Und ich kann vielleicht zur Einordnung auch, warum das Ganze überhaupt, sagen, dass ich das vor 10 Jahren zusammen mit dem Daniel Messner gegründet habe. Das war, kennen viele sicher vom Podcast Geschichten aus der Geschichte. Und unser Ansatz war eben genau der eigentlich bis heute geblieben ist, dass wir eine Plattform sein wollen für Podcasts aus dem Wissens- und Wissenschaftsbereich und so eine Form der Sichtbarkeit oder, wenn man denn so will, Reichweite gestalten wollen, die abseits von Plattformen, den großen Tech-Plattformen funktioniert und abseits dessen, was für kommerzielle Absichten dahinter stehen und vor allem auch, welche Ressourcen die Podcasterinnen und Podcaster mitbringen können, sprich auch kleinen Privatprojekten eine entsprechende Plattform zu bieten. Was mir noch wichtig ist zu betonen, ist, die Kuration ist ein relativ komplizierter, komplexer Vorgang, der sich über die Jahre immer wieder weiterentwickelt und verändert hat, weil es ja nicht so einfach ist, einfach herzugehen und zu sagen, du bist aufgenommen, du bist nicht aufgenommen. Beziehungsweise muss man es jeweils ja gut begründen können. Was aber eine wichtige Voraussetzung ist und die ist nicht verhandelbar, ist, dass es einen offen zugänglichen RSS-Feed geben muss. Sonst kann man auf unserer Seite nicht gelistet werden. Das heißt, alle unsere Podcasts haben offen zugängliche RSS-Feeds. Das ist ein hartes Kriterium, eines der wenigen harten Kriterien, die wir haben, aber die Wissenschaft ist halt komplex. Insofern ist eine Kuration von Wissenschaftspodcasts auch eher eine komplexe Angelegenheit. Einzuordnen wäre WISPOD, glaube ich, auch, und da kann ich als Wissenschaftskommunikatorin vielleicht ein, zwei Sätze dazu sagen, in diesem Zugang, den wir in der Wissenschaftskommunikationsforschung auch in den letzten Jahren stärker beobachtet haben, wo das Format Podcast speziell für die Vermittlung von vermeintlich komplexen wissenschaftlichen Inhalten sehr beliebt geworden ist, sagen wir mal so, wo man weiß, dass das einfach gerade für die Vermittlung komplexer Inhalte ein sehr gutes Medium ist, aus unterschiedlichen Gründen, die man sich vielleicht auch selber denken kann. Wir haben Zeit, in die Tiefe zu gehen, wir haben Zeit, die Menschen kennenzulernen, wir haben Zeit, Gespräche entstehen zu lassen, und das ist für Wissenschaftsthemen oder Wissensthemen durchaus ein gutes Feature, würde ich sagen. Deswegen sind ja auch Wissenschaftspodcasts nach wie vor mit bei den beliebtesten Formaten, die es da draußen wohl so gibt.
Macht natürlich das Kuratieren dementsprechend wieder auch langwierig, weil es halt zum Teil auch echt lange Episoden sind und natürlich dann da auch viel Material eben stattfindet. Ne? Also das ist natürlich, das kommt natürlich daher. Was jetzt eben zur Kuration dann eben aber jetzt trotzdem immer wieder auf uns zugekommen ist, also eben während eben zum Beispiel dem Ganzohr oder eben hier dieses Jahr auch auf das Subscribe oder so, ist halt trotzdem immer, dass eigentlich die Leute, also die Leute, die kuratiert wurden, die PodcasterInnen, doch ganz gerne auch wieder einen Rückkanal und ein Feedback haben wollen. Ist, glaube ich, aber auch ein typisches Problem von jedem Podcaster, jeder Podcasterin, dass natürlich so dieses Feedback generell eigentlich auch fehlt. Also das Feedback auch oder zu dünn ist auch von den Hörenden dann auch. Und von daher ist es natürlich schon auch mal richtig und wichtig, diesen Austausch zu haben untereinander. Und das kann ich auch gut nachvollziehen. Und deswegen ist es halt jetzt auch, und das ist auch, soll auch ein bisschen Teil der Diskussion hier werden, mal noch eine Überlegung, wie können wir das dann erweitern oder was sind denn so Punkte, auf die man achten sollte, wenn, oder was würde man sich wünschen, wenn man vielleicht so eine Diskussionsrunde dann auch ja, dauerhaft auch am Leben halten will. Ne? Weil, also wie schon gesagt, das letzte Jahr mit den Kaminabenden war es ein bisschen schwierig. Ja? Ich denke auch mal, das ist halt auch nicht so, das ist vielleicht für Dinge, wir haben immer wieder Leute gehabt, die angefangen haben und dann konkrete Fragen auch gestellt haben zur Technik, zum Hosting, zu allen möglichen Dingen. Und da ist natürlich schon cool, wenn man da eine Gruppe hat von Leuten, die das schon Jahre oder Jahrzehnte machen und einen dann da Informationen geben können. Insgesamt ist es aber natürlich dann immer mal wieder schwierig, weil es halt auch nur sporadisch auftaucht. Ja? Und daher haben wir uns halt jetzt überlegt, was wäre denn gute Alternative dann da noch dazu, zu diesen immer individuellen Gesprächen. Ja,
unter anderem ein Podcast bietet sich an. Manche Dinge sind so naheliegend, dass man sie doch nur schwer findet. Aber ich würde sagen, wir können jetzt langsam zum Ende des Hausmeisterei-Teils kommen, würde ich sagen. Und gehen zum zum zweiten Teil, von dem du dich distanzieren möchtest, weiter über. Und zwar, wir haben überlegt, wie gestalten wir denn jetzt so 1,5 Stunden auf der Bühne? Wie gesagt, auch irgendwie ein gewisser mutiger Schritt, weil letztes Jahr haben wir es draußen am Tisch aufgezeichnet. Aber Es kumulieren sich ja quasi in Podcasts durchaus einige Themen, die in Medien generell relevant sind. Und nachdem Podcast inzwischen ein etabliertes Medienformat ist, was ja auch allein in der 10-jährigen Geschichte von unserem Portal nicht immer der Fall war, ganz im Gegenteil, Brauche ich euch, glaube ich, nicht im Detail erzählen, wie sich das alles entwickelt hat. Podcasts sind da, die sind gekommen, um zu bleiben. Und wir müssen uns jetzt mit anderen Dingen, oder ich finde, wir sollten uns mit ein paar anderen Fragen auseinandersetzen, denn wir haben jahrelang gekämpft, auch im Sendezentrum generell, um das Format Podcasts zu etablieren, voranzubringen. Und jetzt stellen sich, glaube ich, neue, aber nicht weniger schwierige Herausforderungen. Und bei mir persönlich, da muss ich sagen, das war schon ein bisschen auch mein persönlicher Wunsch, mal einen Vortrag zu halten. Der heißt Reichweite My Ass, weil es mich auch in meiner Arbeit sehr begleitet. Eigentlich wollte ich eine ganze Konferenz mit dem Titel organisieren, aber jetzt fangen wir halt einmal mit, weil es so viel zu sagen gäbe dazu, aber jetzt fangen wir mal mit dem Vortrag an. Und was die Überlegung war, ist mal auf dieses Reichweite-Thema zu schauen. Es ist in der Wissenschaftskommunikation oder in der Wissenschaftskommunikationsforschung übrigens auch zunehmend ein Thema, was denn überhaupt noch valide Informationen sind, die in der recht breit gedachten Reichweite denn abgebildet sind, sei es jetzt im Social-Media-Bereich, sei es auf dem Gebiet Downloadzahlen, Streams und so weiter. Aber trotzdem ist die Reichweite immer noch eigentlich die Hauptwährung für alles, was wir so tun im Internet, wenn man das mal so formulieren darf. Und ich würde versuchen, und das mit unseren Gästen, das Thema von ein paar unterschiedlichen Seiten zu beleuchten. Und wir haben und freuen uns sehr, die Nele Heise gewinnen können als ersten Gast heute. Und etwas später kommt noch der zweite Überraschungsgast. Ja, überraschend. Nele, darf ich dich auf die Bühne bitten, bitte. Ja, Nele Heise, natürlich ein sehr bekannt im Podcast-Bereich und auch sonst als Medienforscherin, beschäftigt sich schon, ja, seit wann eigentlich, Nele? Seit vielen Jahren mit Podcasts. Von Anfang an, oder?
Für die nur Hörenden, ich habe gerade abgewunken. Ja. Von Anfang an, das wäre ein bisschen viel, da wird man ja verrückt bei. Aber seit 2012 tatsächlich beschäftige ich mich mit Podcasting. Mhm. Mit kleinen Pausen und jetzt wieder. Aber genau, und das hast schon gesagt, das Medium hat sich sehr verändert. Mein Fokus hat sich auch ein bisschen stärker verändert in meiner Arbeit, ganz klar. Wir sind irgendwie alle ein bisschen erwachsen geworden mit dem Medium, würde ich behaupten. Oder andersrum verjüngt, wie auch immer. Genau, aber der Fokus auf Wissenschaftsarbeit mit Podcasting in der Wissenschaft hat sich vor allen Dingen durch Corona ein bisschen stärker bei mir auch wieder ergeben. Und ich bin jetzt auch aktuell noch, das zweite Jahr ist jetzt gelaufen, nächstes Jahr geht es weiter in der Jury des Audiopreises von Wissenschaft im Dialog. Also da gibt es ja den Fast Forward Science, überraschend.
Der Überraschungsgast ist gekommen.
Genau, also da gibt es ja den Fast Forward Science Preis von Wissenschaft im Dialog, was so eine Wissenschafts-PR-Geschichte ist, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Und die haben mich also jetzt zum dritten Mal eingeladen. Sie probieren es erneut mit mir. Genau, also auch so Juryarbeit zu machen. Und da hört man ja auch eine ganze Menge an aktuellen Formaten.
Mhm. Wenn du sagen würdest, auch die Forschung hat sich verändert. Hier bitte ein Bier für die...
Farblich passend zum Logo,
wunderbar. Ja, das war natürlich Absicht. Wir haben lange gesucht und dann zum Glück grüne Flaschen gefunden.
Mein Gott, das ist wunderbar.
Ja, du hast gesagt, dass sich die Forschung zu Podcasts, wir wollen es ja nicht übertreiben, verändert hat über die Jahre. Was würdest du denn sagen, was ist denn der Trend oder womit beschäftigt sich die Forschung über Podcasts? Hauptsächlich.
Ja, also ich habe, was man dazu sagen muss, es ist noch ein Konzept im Raum, wie das mal schöner gemacht wird. Aber ich habe mal vor Jahren für einen italienischen Kollegen eine Liste mit Forschungsliteratur zu Podcasting angefangen. Ne? Das waren irgendwie 20, 30 Titel, damit man mal so grob eine Idee hat, was weiß man zu Podcasting, huh? Und das hat mittlerweile über 500 Einträge, das Ding, und da ist noch ganz vieles nicht dabei. Also es hat sozusagen mit dem Hype vom Podcasting, den wir so ab 2014, 15 sehen, hat auch die Forschung so nachgezogen. Es gibt eine Kontinuität, die ich gerne beschreiben würde, und das ist tatsächlich eher so dieses edukative Nutzung von Podcasts, ne? Also Sprachforschung zum Beispiel oder Lehrkräfte, die Podcasts einsetzen. Das ist super gut erforscht, das wird auch immer weiter beforscht, weil wahrscheinlich immer weiter irgendwelche Diplomarbeiten dazu verfasst werden oder das spiegelt sich auch entsprechend in der Forschung wieder. Dann gab es mal wirklich eine ganze Zeit lang den Trend, das Medium zu verstehen, also was ist eigentlich Podcast, so aus so einer medientheoretischen Brille. Das hat sich ein bisschen ausgenördet in Richtung Horror-Podcasts, also da wurde es dann sehr spezifisch, sage ich mal so. Dann geht es wieder sehr stark darum, Plattformisierung vom Podcast. Auch da gibt es so ein bisschen ein paar Ansätze, um das ein bisschen besser greifen zu können. Dann hat man gemerkt, oh, True Crime ist ein Riesenthema. Also es gibt diese Wellen, die wir so in der Mediennutzung sehen, die spiegeln sich dann auch irgendwie in der Forschung wieder. Und dieses Thema der Wissenschaftskommunikation und wie lässt sich das eigentlich oder wie bildet sich das im Podcasting ab, ist eigentlich gar nicht so stark betrachtet worden, meines Erachtens, wie man es machen könnte. Aber spannenderweise wird sich immer stärker damit auseinandergesetzt, wie nutzen wir als Wissenschaft zum Beispiel Podcasts? Also ist es für uns eine neue Methodik oder was machen wir damit? Also das ist so ein bisschen so eine Selbstbeschäftigung, die auch mit Corona total zugenommen hat, weil Podcasts natürlich auch ein super Medium waren, um plötzlich mal zu sagen, wie machten ihr das da bei euch in irgendeinem anderen Land, wo niemand vor die Tür durfte, so ungefähr. Also da hat man dann irgendwie gemerkt, ah ja, dieses Auditive, auch da kann man was mit anfangen. Man kann selber sich selbst beobachten als Forschende oder eben mal anfangen zu überlegen, okay, was macht das eigentlich mit einer Gesellschaft und auch mit einer wissenschaftlichen Gesellschaft. Und aktuell, weil ich ja dieses Dokument, was sehr hässlich und sehr lang ist, weiter bepflege, kommt so ein bisschen der Trend, dass viel mehr Länder auf der ganzen Welt forschen. Wir haben tolle Paper zum Beispiel aus Indonesien oder aus allen Ecken der Welt, wo man irgendwie nie so eurozentristisch, wie wir immer alle gucken, was auch Sprachhürden, wo auch Sprachbarrieren dahinter stehen, wo super interessante Einblicke gewährt werden. Und da bin ich eigentlich privilegiert in der Position, zu sagen und ein bisschen zu sehen, womit beschäftigt sich eigentlich auch die Wissenschaftswelt und in dem Sinne auch globaler. Und da gibt es gerade so ganz viele Trends, wo man so sieht, also Podcasting for Change nenne ich das jetzt mal, also wo einfach auch Podcasts erforscht werden als ein Mittel und ein Medium, mit dem eben auch gesellschaftlicher Wandel betrieben wird, also wo so Wissen ganz klar auch so in so ein Praxiswissen mündet und dann auch praktisch bearbeitet wird. Und das finde ich eigentlich eine ganz interessante Brille, die wir vielleicht immer gar nicht so aufhaben, weil ich auch finde, dass man hierzulande zum Beispiel dann stärker sozusagen diesen Transfer von Wissenschaft in Praxis machen könnte, indem man dieses Medium einfach mit Communities vor Ort mehr nutzt. Und das sieht man in vielen Papern aktuell, da geht es um Rassismusthemen, Klimaforschung, Klimawandel ist ein Riesenthema, wo dann sozusagen der Ansatz, wir lernen etwas, wir vermitteln etwas, wir erzählen etwas aus einer Gesellschaft heraus und Wissenschaft bietet den Rahmen dafür, das bildet sich da ganz stark ab. Mhm.
Aber die Einordnung quasi in dem Aspekt der Reichweite, wenn du sagst, dass es auch viel Forschung vor allem im edukativen Bereich gibt, ist es ja oft bei Anträgen, wenn wir so überlegen, gerade wenn auch Wissenschaftlerinnen das als Medium nutzen und dann Projektanträge stellen, dann sind ja Hörerinnenzahlen, Downloads, solche Dinge sind ja dann eine durchaus ein wichtiges Kriterium, die Zielgruppe, wie viele Menschen kann ich erreichen. Wie würdest du den Aspekt einschätzen, auch wenn es um den Forschungsblick drauf geht?
Das ist lustigerweise ja immer gar nicht so ein Thema. Also man kann ja wunderschön in irgendwelchen Papern sagen, das ist ein Potenzial von einem Medium so. Und was wir dann draus machen, das ist dann wieder die andere Geschichte. Also edukativ ist ja, ich habe einen Klassenraum vor mir oder ich habe Studierende vor mir und ich möchte gern mit denen dieses Medium nutzen. Und dann hast du vielleicht am Ende, gibst du denen eine Hausaufgabe, produziert einen Podcast und niemals wird das irgendjemand hören, weil das in irgendeinem Intranet verschallert sozusagen. Also diese Art von Nutzung, weil jetzt sind wir bei dem MyS-Teil von dem sich ja der Bernd unbedingt hier noch distanzieren möchte.
Nur von dem S.
Ach so, ja, das ist doch aber ein normaler Begriff, würde ich jetzt mal sagen. Aber also da ist sozusagen der Blick ganz schräg, finde ich oft, weil ich habe auch viel an Universitäten Workshops gemacht und beraten und da ist trotzdem immer die erste Frage, wie viele Leute kann ich erreichen, ja. Und ich denke, ich stehe hier vor wir sind hier bei Lehrpersonal, was macht denn ihr eigentlich? Ihr würdet doch niemals was produzieren, was irgendwie außerhalb der Universität vielleicht einen Geltungsdrang haben sollte. Es gibt andere Formate, wo es dann um Wissenschaftskommunikationsformate geht, da kann ich das auch verstehen, aber ich kann natürlich nicht den Maßstab von Baywatch Berlin irgendwie an ein Wissenschaftsformat anlegen. Also kann ich natürlich, aber das ist ja schon mal, da ist das schon mal gecancelt, das Projekt von vornherein, würde ich sagen, weil das wirst du nie erreichen. Aber diese Denke kommt, glaube ich, schon ein bisschen daher, dass auch vielleicht viele Forschende in meiner Erfahrung auch selber Podcasting gar nicht kennen.
Ja.
Ne, also die kriegen dann die Aufgabe von Latz geknallt, ach hier, ein Podcast, das wäre doch mal was Schönes. Und dann gucken die mal kurz, was sind eigentlich Podcasts und sehen irgendwelche Charts und dann fühlen die den Druck. Ne? Also dann müssen die...
Ja klar, vor allen Dingen, weil man natürlich immer dementsprechend nur die oberen Teile der Charts sieht. Man sieht ja eigentlich nicht den... Ja, also wenn man dann, ich sag mal, den Median von Reichweite berechnen würde und nicht dann würde man dann ganz sehen, dass es eigentlich der Median eigentlich viel, viel weiter unten ist und nicht die 25, die man oben mit, ich weiß nicht, die eine Tausender Kontaktrate von Schlag mich tot haben. Ja, und das ist eigentlich auch gar nicht so wichtig. Also ich kann nur sagen, ich weiß nicht, wie viele genau mich hören. Ich bin so nach ein paar Wochen im knapp vierstellig, aber für einen Chemie-Podcast ist es schon ganz gut. Für mich war die größte Auszeichnung, als vor ein paar Monaten eine Studentin zu mir gesagt hat, wegen dem Podcast hat sie das Studium angefangen. Das war für mich eigentlich schon Mission accomplished. Da konnte ich in meiner Bucketlist schon mal wieder ein Häkchen abhaken, weil im Endeffekt, wenn mich immer jemand fragt, wie viele Leute das du kennst, ja, dann sag ich immer nur, so viel wie es interessiert, der Schmerz muss nur ausreichend groß sein, dann wird das Interesse schon irgendwann kommen. Also wenn du es machen, gerade jetzt bei mir ist ja so, das meiste ist auch prüfungsrelevant, was wir hier sprechen.
Okay. Und dann, also auch für euch hier im Publikum später. Ne?
Ja. Stifte raus. Ja. Nein, die Sache ist es, ich nutze die Teile so ein bisschen auch so für dieses ein bisschen Flipped Classroom-Projekt. Ja? Ich habe jetzt also viele junge Bachelor-Studentinnen oder Masteranden dann auch dort und die kommen eben aus unterschiedlichsten Disziplinen. Ich mache eher so theoretisches Zeugs, ja. Und dann kommen eben dort Mediziner, Pharmazeuten und auch BioinformatikerInnen und die muss ich natürlich irgendwie einhegen und nivellieren. Und dann habe ich da halt mal so das eine oder andere an Material eben auch im Podcast vertont. Dann kann ich nämlich sagen, okay, das setzen wir auf jeden Fall voraus und dann im weiteren Seminar brauche ich mich darum nicht mehr kümmern, weil das setze ich dann einfach schon mal voraus. Wenn dann natürlich Fragen da aufkommen, die nicht verstanden wurden, dann können wir da gerne drüber diskutieren, aber dann haben sie ja auch konkrete Fragen. Das hat natürlich auch seinen gewissen Charme, wenn die Leute auf einen zukommen und dann auch konkret Fragen haben zu einem Thema.
Ja. Sind das dann Hörerfragen? Oder?
Es gibt auch Hörerfragen, auch konkret. Also da unterscheide ich immer in die interessierten PatientInnen. Also das ist einfach auch ein Punkt. Also wir machen eben viel pharmazeutische Chemie und wenn du einen gewissen Leidensdruck hast und schon wirklich zum Beispiel zu bestimmten chronischen Krankheiten dann eben Themen oder Wirkstoffgebiete aufarbeitest, dann ist einfach der Leidensdruck da und die Leute haben die Informationen, die wollen sich natürlich auch zu ihrer Krankheit informieren und wissen eigentlich schon sehr gut Bescheid darüber. Ne? Und was wir natürlich da noch machen in dem Wirkstoffradio sind so einige Deep Dives, die dann nochmal das Molekulare angucken. Also bei uns ist so, zwei Atome treffen sich, was passiert, ja, dann im Körper. Ja. Und das ist natürlich dann eine sehr, sehr detaillierte Form. Das ist einfach auch Grundlagenforschung dann da. Aber
ja, ich finde interessant diesen Aspekt mit den Charts, weil das ist ja auch so, wer sind die Reichweitenstärksten? Und meiner Erfahrung nach ist es gerade in der Ausbildung dann auch so, zunächst einmal ein grundsolides Erwartungshaltungsmanagement zu vermitteln, dass das keine realistischen Vorbilder sind oder auch nicht sein müssen. Was es aber doch macht, ist, dass die Orientierung daran, diesen sehr freien, kreativen Raum, den Podcasts nach wie vor mitbringen, wo man ja keine Kriterien in Wahrheit anlegen kann, wann ist ein Podcast gut und wann wird er viele Hörerinnen und Hörer haben, sondern immer noch ein sehr freies Medium, wo man sich austoben kann. Die angehängte Frage nach dem, was du geschildert hast, ist ja immer, was ist die ideale Länge für einen Podcast? Wie lang soll das sein? Ja, ein Raunen geht durch die Workshop-Leiterinnenhallen, die schlimme Frage. Aber ich finde die Orientierung daran, und das machen dann solche Charts schon auch bis zum gewissen Grad, ist eben, dass sie den Kreativen eigentlich in einen kreativen Prozess eingreifen, wo ich finde, es wäre besser, es würde nicht eingegriffen werden. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht Vorbilder haben kann, aber es stehen ja auch andere Strukturen dahinter, bei denen, die dann wirklich Millionen von Hörerinnen und Hörern haben.
Ja, also auch im Marketing. Ne? Ja. Es geht da um Marken. Also selbst wenn du dir, ich habe gerade noch mal reingeguckt, Charts in Anführungszeichen zu sehen, ne, ist ja immer ein bisschen obskur, wie das zusammen.
Wo kommen diese Zahlen kommen überhaupt her?
Ja, ja. Stichwort mal erst. So ja. Ungefähr, ne? Aber das. Also die sozusagen, das spiegelt sich schon ganz schön wider. Ne? Also es gibt in den letzten Jahren einfach wirklich, ist das Wissenschaftsthema, sag ich mal, seit, gibt so Spektrum der Wissenschaft oder so, die machen das, glaube ich, schon sehr lange. Und Wissenschaftsthemen haben auch, glaube ich, Podcasting auch von den Öffentlich-Rechtlichen total durch so ein Jammertal, bevor der Hype dann richtig losging, auch durchgetragen. Ne? Ja. Da war das einfach wirklich ein super zentrales Thema für Leute, die schon Podcasts kannten zu einer gewissen Zeit. Und aber jetzt hast du halt schon, wenn du dir diese Charts in Anführungszeichen anguckst, du hast diese ganz professionelle wissenschaftsjournalistische Ebene, die sehr populär ist. Es gibt nur noch ganz wenige Independents, so Sterngeschichten. Ist so ein Evergreen, der auch funktioniert, der aber auch in eine ganz andere Schiene gegangen ist. Ja, das ist ja nicht mehr, da ist jemand so aus der Wissenschaft heraus, sondern der hat dann vielleicht den Weg gewählt, Wissenschaftskommunikator zu werden beispielsweise. Mhm. Das funktioniert noch ganz gut und dann hast du halt jetzt wirklich so diese Häppchenwissenschaft, finde ich auch ganz interessant. Also wenn wir über Länge reden, ne, du hast ja ganz viel so Wissenschaft mal in 9 Minuten, ja, dann weiß ich nicht, wo die Leute 9 Minuten Podcast vielleicht noch auf zweifacher Geschwindigkeit, ich weiß nicht, wie sie sich das, ja, es gibt einige im Saal hier, die hören das so schnell, ja. Das weiß ich. Aber da sozusagen will ja vielleicht eine, da kann ich verstehen, dass jemand, der die Aufgabe zum Beispiel hat aus, oder der den Wunsch hat, aus seiner wissenschaftlichen Expertise, aus Projekten heraus oder eben weil diese Person erkennt, das ist ein Medium, was ja vor allen Dingen gerade junge Leute erreicht. Also es ist immer noch so, ich glaube, zahlenmäßig sind wir ungefähr bei 30% der Befragten in verschiedenen Studien, die jetzt mindestens monatlich Podcasts nutzen. Da sind Wissens- und Infosendungen immer noch sehr weit oben. Und dann sind es aber, sobald du die jüngeren Zielgruppen hast, eher ewig viel mehr Leute. Ne? Und wenn du das anguckst, hast du vielleicht schon den Impuls zu sagen, Mensch, da könnten wir ja auch mal was machen. Ja? Und wenn du dann aber so diese Charts siehst und entweder so Storytelling-Geschichten, das ganze Wissenschaftsjournalistische, was dort sehr gut funktioniert nach wie vor, sehr ähnlich gelagerte teilweise Ansätze mit diesen Kurzformaten, wo dann wahrscheinlich auch immer wieder die gleichen Phänomene diskutiert werden, aber dann halt mal von jemand anders, ne, sich da zu orientieren und zu sagen, wie kann ich denn eigentlich mein eigenes Format da drin finden, das sehe ich schon auch, ich verstehe die Herausforderung und auch den Reiz, dann zu sagen, na, dann machen wir das jetzt mal wie die, weil da funktioniert das ja scheinbar so. Aber eigentlich ist immer das, was man als erstes macht, so dig where you stand, also grab mal da, wo du gerade stehst. Also was ist eigentlich das, was ich erzählen kann? Ich finde vor allen Dingen auch immer ganz wichtig, was kann nicht nur Reichweite, sondern Ressourcenweite, also was kann ich denn eigentlich leisten in einem bestimmten Zusammenhang? Ne? Projekte sind irgendwann zu Ende, das ist richtig krass, weil HörerInnen ja gerne eine Kontinuität wollen und dann hast du irgendwie, ist halt plötzlich das Geld weg und das Projekt verschwindet und irgendjemand klaut die Festplatten oder die werden woanders gebraucht und dann ist plötzlich das Ding beerdigt. Mhm. Also das sind alles so Aspekte, die, glaube ich, oft auch gerade in der Beratung eine große Rolle spielen, aber das Potenzial des Mediums ist ja trotzdem da.
Ja.
Und ich finde auch, also was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, Reichweite, ja, ich finde halt, was man vielleicht immer noch mal vergegenwärtigen sollte, das Medium hat eine Relevanz in der Gesellschaft mittlerweile, ist echt sehr stark angestiegen, der Hörerkreis. Wir wissen auch, Corona, da war das ein Riesen, auch ganz, ganz wichtig und da hat es auch noch mal geglänzt sozusagen. Warum ist es wichtig, dass Wissenschaft auch dort stattfindet, wo die Welt einen Podcast macht oder irgendwelche Privatstudios Wissenschaftsunterhaltung machen, würde ich jetzt mal so sagen. Das ist schon die Frage, Faktizität noch weiter in die Welt zu tragen zum Beispiel. Oder vielleicht auch genau die olle, nüchterne Erzählweise von Wissenschaft irgendwie mal zu übertragen, ne? Und sich eben nicht so anpassen zu müssen. Ne? Ich muss jetzt hier auch alles explodieren lassen. Ich meine, das kannst du mal einen Geisteswissenschaftler sagen. Die freuen sich ja eh schon so viel Spaß, wie die oft bei Bühnenshows haben. Was machen wir jetzt? Jetzt lesen wir hier was vor und dann zeige ich mal eine Buchseite oder was. Ne?
Das ist ja, ja eh schon. Man kann nichts anzünden und explodieren lassen. Wie?
Also kann man schon.
Wie
aber
zwei.
Die Frage ist, worüber reden wir? Was wird
da
angezündet?
Aber ich finde, da sind zwei interessante Punkte drin, bei dem, was du gesagt hast. Das eine ist, dass immer wieder bei der Wissenschaftskommunikation und ihrer Entwicklung, denn die hat erkannt, dass, und spätestens seit Corona wissen wir es, von der Klimakrise ganz zu schweigen, da gibt es Luft nach oben, was den Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen in die Gesellschaft hinein betrifft. Und da sind Podcasts ein sehr gutes Mittel, da sie gut ermöglichen, die Prozesshaftigkeit des wissenschaftlichen Arbeitens darzustellen, indem du eben erstens einmal Zeit gibst, um über Dinge zu sprechen, über genau solche Dinge zu sprechen, wo du in anderen Formaten nur schwer Zeit hast, die immer sehr auf pointierte, ergebnisorientierte Kommunikation aus sind. Da haben Podcasts ganz andere Möglichkeiten, die Wissenschaftlerinnen selbst zu Wort kommen zu lassen. Da können wir auch an die Pandemie denken. Wir wissen alle, wer da fast jeden Tag zu uns gesprochen hat. Und da ergibt sich aus der Wissenschaftskommunikationsperspektive ganz, ganz interessante, eigentlich in der Form neue Möglichkeiten, die es ohne dieses Format nicht so wirklich gegeben hat. Das andere, was ich interessant finde, den zweiten Punkt, den du jetzt gemacht hast, weil da kommen wir jetzt zu einer, ich würde sagen, wir machen jetzt einmal die Runde voll hier, ist die Frage, die Reichweite bei den Charts, aber das ist ja, wie wir jetzt schon angedeutet haben, in den Workshops oder wenn man die Kompetenz versucht zu vermitteln, ist ja nicht nur, also diese Frage, wie erreiche ich viele Leute, sondern da kommen ja durchaus viele Menschen schon mit einer Idee hin und die wollen dann leider auf Spotify ihre Podcasts hosten. Da sind wir bei der Frage des Hostings.
Ich würde es auch nicht direkt so, nicht so mit der Bombe da platzen. Ich sehe
natürlich mit der Tür. Sie ist mit der Tür ins Haus fallen. Es ist zu spät. Sorry.
Ja, ich finde halt auch, wenn gerade ich komme jetzt ja eher aus den Naturwissenschaften, wie man vielleicht gemerkt hat. Es ist halt auch gar nicht als wir reden ja das eine ist ja, ich sage jetzt mal, die Wissenschaftsentertainment und das andere ist, finde ich auch eher dann, okay, das, was man vielleicht die Ausbildung, Seminar, aber halt auch die Dokumentation hat. Ja. Und wenn wir klassisch von wissenschaftlicher Dokumentation reden, denkt halt jeder Wissenschaftler, Wissenschaftlerin vor allen Dingen halt erstmal nur an die Paper. Ja, und ich denke jetzt einfach, wenn wir jetzt weiterdenken und denken hier Dokumentation auch mal digital aus dem Paper ein PDF zu machen, ist dann halt noch nicht eine Digitalisierung der Dokumentation. Ja. Und da denke ich halt, da wäre eben noch viel Luft nach oben, aber da müssen wir uns zum einen als Wissenschaftler, als Content-Generatoren oder Generatorinnen und natürlich auch infrastrukturell umsteigen. Und deswegen haben wir unseren zweiten Gast eigentlich da, ja. Weil jetzt geht es dann auch noch ein bisschen um die Infrastruktur
des Ganzen. Wir begrüßen ganz herzlich Ralf Stockmann bei uns in der Runde. Vielen Dank, dass du da bist. Ralf ist Direktor Digitale Entwicklung an der ZLB. Er macht Ultraschall. Er ist Mitgründer von den beiden Fediverse-Instanzen Open Biblio Social und Podcast Social. Er ist Podcaster bei der Freak Show und er macht auch so wunderschöne Dinge wie die Masterwall. Schön, dass du da bist.
Und das Fiepsen ist immer noch da.
Dim. Bisschen lauter, mein Kopfhörer. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ich hier sein kann. Hallo.
Danke.
So.
Und? Ja, so. Ja. Wir hatten jetzt schon das Stichwort Hosting, Infrastruktur, genau das ganze Paket, das ja da noch dazukommt. Wir hatten im Vorgespräch uns gedacht, dass eigentlich die Frage, wo lege ich denn meine Dateien hin, wo lege ich meinen Feed hin und wohin soll er überall ausgespielt werden, schon ein Thema ist, aber was sozusagen die nachhaltige Konservierung auch im Sinne eines Archivgedankens betrifft, ist vielleicht auch aus unserer Perspektive der Podcasterinnen noch Luft nach oben. Und da wäre es schön, wenn du deine Perspektive auf diesen Bereich schildern würdest, wie du das siehst, auch durchaus mit der Bibliotheksbrille, aber auch mit deiner persönlichen vielleicht.
Ja, also ich versuche seit, ich glaube, ich habe gerade eben mal nachgezählt, ungefähr seit 25 Jahren versuche ich irgendwie digitale Infrastruktur zu machen. Und ich bin so ein Gewächs des öffentlichen Dienstes. Ich war so nie mal irgendwie vernünftig was schaffe. Also das stimmt nicht ganz. Ich habe auch mal irgendwie Computer verkauft und sowas. Aber ich wirklich seit 25 Jahren oder 30 Jahren, glaube ich, öffentlicher Dienst. Und seit 25 Jahren versuche ich da irgendwie Plattformen zu etablieren und Infrastruktur hochzuziehen, wo ich der Meinung bin, das muss die öffentliche Hand betreiben. Das sollten wir nicht irgendwelchen Firmen überlassen. Und thematisch ist das in alle möglichen Ecken immer mal meandert. Angefangen habe ich irgendwie mit E-Learning, da habe ich also die Plattform StudIP halt damals ins Leben gerufen, um so eine Blended Learning Infrastruktur für Universitäten zu machen. Und mir wurde als erstes gesagt, du hast doch überhaupt gar keine Chance, ja, gegen die ganzen amerikanischen Anbieter und Elias ist da schon auf dem Markt und dann kam irgendwann Moodle dazu und versuch's doch gar nicht erst so. So, und jetzt 20 Jahre später guckt man sich hin, irgendwie an über 30 deutsche Universitäten ist das immer noch irgendwie die führende Plattform. So, was aber letztendlich ein privates Hobbyprojekt war. Trotzdem hat es funktioniert. So, mit Mastodon-Instanzen. So, die OpenBibliosocial-Instanz, die habe ich wirklich in einer Nacht-und-Nebel-Aktion mit zwei anderen in meiner Freizeit, noch nicht mal in meiner Arbeitszeit, sondern wirklich in meiner Freizeit hochgezogen, um einen Hub für die deutsche Bibliothekswelt zu haben, für alle Kolleginnen und Kollegen, die halt von Twitter weg wollten. Und das war zwei Jahre, bevor Musk das gekauft hat und übernommen hat. Da habe ich gesagt, so, irgendwas läuft da systematisch schief auf Twitter, diese ganze Hate Speech und sowas, das läuft alles in eine komplett falsche Richtung, die Moderation kommt überhaupt nicht hinterher. Mastodon ist ein interessantes Projekt, wir ziehen jetzt mal mit dem deutschen Bibliothekswesen da einfach mal hin. So, da muss man sich auch einfach mal hinstellen und genau so einen Claim raushauen und zu sagen, so, wir machen das jetzt und ich bin derjenige, der sich den Huch aufsetzt und jetzt geht's los. Mhm. Ja, also nicht, wir machen mal einen Antrag und machen mal irgendwie erstmal ein Forschungsprojekt und sowas, sondern ein bisschen Duocracy einfach mal machen. So, und das hat dann insofern immerhin funktioniert, als das jetzt auf der letzten BiblioCon, was so unser Kongress fürs Bibliothekswesen ist. Hip, es hieß allerdings, der Peinlichkeit halber, bis vor zwei Jahren hieß es Bibliothekartag. Ja? Und das, wo 90% aller Beschäftigten im deutschen Bibliothekswesen bekanntermaßen weiblich sind. Ja? Natürlich wieder nicht im höchsten Management, aber anderes Thema. Also der Name, der musste wirklich mal geändert werden. Das ist dann zum Glück jetzt auch endlich mal erfolgt. Wie dem auch sei, dort hatten wir also eine Quote von Postings über die BiblioCon zu allen anderen Plattformen. Das heißt also X plus Blue Sky plus Threads von 5:1. Das heißt also, wir hatten 5-mal so viel. Und das bei einer Zielgruppe, wo ich sagen würde, okay, Bibliothekarinnen sind nun nicht so komplett verdächtig, die super technikaffinsten Menschen zu sein. Ja, also ich arbeite daran, dass sich das ändert, das ist mein Job. Aber trotzdem haben wir das hinbekommen. So, es kann funktionieren. So, und gleichzeitig stelle ich mich jetzt irgendwie hin und gucke mir so die Entwicklung der letzten Jahre an. Und das ist doch alles scheiße, was da passiert. Ja? Es läuft doch alles in eine komplett falsche Richtung. So, jetzt ist also gerade eben vor irgendwie ein paar Monaten ist jetzt also Blue Sky plötzlich irgendwie skyrocket durch die Decke gegangen. Und wenn man sich mal so die Argumente anguckt von Leuten, die jetzt groß und laut auf Blue Sky sind, was die seit Jahren sagen, warum das mit Mastodon alles nicht funktioniert, ja, da kann man sich also echt nur die Haare raufen, ja. So die Social Media Teams. Ja, wir sind ja viel zu klein, wir haben ja gar keine Zeit und Energie, noch eine Plattform zu bespielen. Wo ich immer denke, okay, ihr habt irgendwie eine Universität. Da habt ihr ein Social Media Department. Da sind Leute, mit vollen Stellen angestellt, nichts anderes zu machen als Social Media. So das, was wir Normalsterblichen eben irgendwo auf dem Klo nachmittags nebenbei draufhauen. Ja? So, da dafür haben die eigene Leute. Und zwar meistens nicht nur eine, sondern auch noch mehrere. So. Und die sind also in der Tat nicht in der Lage, noch eine zusätzliche freie Plattform irgendwie zu bespielen oder den Podcast dann auch mal nicht nur auf Spotify, sondern auch noch irgendwo auf eine freie Plattform hochzulegen. So. Das überfordert die total. Ja. Mhm. Und dieselben Leute gucken mir 2 Jahre später ins Gesicht und sagen, boah, Blue Sky, super, wir waren am ersten Tag dabei, als wir reinkonnten, das ist so geil. So, da läuft was falsch, da wird gelogen. Ja? Ja. So, die wollen das einfach nicht. So, aus irgendwelchen Gründen wollen die nicht auf freien Plattformen sein. So, und darüber grübel ich jetzt also seit etlicher Zeit nach, was jetzt also diese Plattformeffekte sind, die da irgendwie ins Tragen kommen. Und ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, wir müssen uns von dem Gedanken verabschieden, dass wir dort mit Argumenten besonders viel weiterkommen. Ja? Weil was hieß das alles? Also ich bleibe jetzt mal ein bisschen bei dem Thema Mastodon, weil man das da wirklich super gut durchdeklinieren kann. Mhm. Ja, da kann man ja nicht quoten. So kann ich nicht arbeiten hier als Journalist. Ja? Als Journalistin muss ich den ganzen Tag Leute quoten können. Solange dieses Feature nicht da ist, bringe ich das nicht. Ja? Blue Sky hat immer noch nur ein Drittel der Features, die Mastodon hat, heute, im Jahr 2024. Ja? Kein einziger Genre da draußen beschwert sich darüber, dass Blue Sky irgendwie zu wenig Features hat plötzlich. Das heißt also, das war offensichtlich auch nicht das Argument. Ja? So, dann haben wir diese klassischen Geschichten. Naja, die ganzen Politikerinnen sind ja jetzt plötzlich irgendwie da. Ja, aber die sind da ja eben auch plötzlich von einem Tag auf den nächsten hingelaufen. Also irgendwas scheint da so ein Sex-Appeal zu sein, so den einen verrückten Milliardär zu verlassen und zum nächsten verrückten Milliardär zu gehen und null Lerneffekt in Bezug darauf, okay, das ist jetzt ein paar Mal richtig schief gegangen mit diesen kommerziellen Plattformen. Was genau ist die Annahme, dass es auf der nächsten kommerziellen Plattform jetzt auch nur ein Deut besser werden könnte? Was hindert die Leute daran, endlich mal irgendwie so zu so einem kleinen Erkenntnisprozess irgendwie anzuschieben? Ja,
und offensichtlich die Arbeit, die man da reinstecken musste, diese Reichweite, die man jetzt zum Beispiel auf Twitter hatte, die sieht man gar nicht mehr, weil es ist ja nicht so gewesen, dass du bei den meisten Leuten oder auch Institutionen, dass die ihren Account gemacht haben und am nächsten Tag 100 Millionen Follower hatten, sondern das ist ja hart erarbeitet. Und da wundert es mich dann umso mehr, dass man dann sagt, der eigentliche Schaden durch die Übernahme ist doch jetzt nicht, dass Twitter kaputt ist, sondern dass meine Follower, die Leute, die sich auf mich verlassen haben als Informationsquelle, jetzt auf einmal nicht mehr die Möglichkeit haben, sich unbeeinflusst bei mir zu informieren. Und da werden, und das ist genau auch meine Ratlosigkeit, weil wir haben im Rahmen der Leibniz-Gemeinschaft darüber auch diskutiert und es wird noch lange, und es sind ja noch etliche Institutionen, die sind ja noch auf X, ja, und es wird halt immer noch gesagt, wir sind dort, weil das unser reichweitenstärkstes Medium ist mit der größten Anzahl an Followern. Ja. Dass dann sich daran, aber wenn du natürlich in andere Dinge oder in andere Kanäle keine Energie reinsteckst und keine Pflege reinsteckst, dass sich da nichts ändern kann, ist doch mehr als logisch. Ja? Und da mal eine strategische Überlegung zu haben. Und ich sehe die Strategie einfach auch nicht. Ja? Genau wie du gerade gesagt hast, ja? Das wird halt nach irgendwie Sexappeal, also was halt gerade gedacht wird, dass gerade vielleicht cool sein wird. Weil die Frage war nie, wie sollen wir uns jetzt anders aufstellen, sondern die Frage war immer sofort, was wird das nächste Twitter werden? Ja, und das ist aus meiner Sicht einfach die falsche Frage gewesen, schon von Anfang an dann. Ne?
Und ich würde auch nochmal betonen, diese Orientierung an der Reichweite, und da sind wir ja auch wieder bei eurem Titel, dieses Benchmarking, das findet ja überhaupt nirgendwo statt. Ja, mir ist zumindest jetzt also im öffentlichen Dienst, wie gesagt, das ist jetzt eben so halt mein Filter, kenne ich aber keine einzige Truppe, die wirklich daran bemessen wird, ob jetzt ihre Reichweite denn nun irgendwie im nächsten Jahr gestiegen oder geschwankt ist. Am Ende des Tages interessiert das einfach mal keinen. Das ist öffentliches Geld, ja. Das wurde da irgendwo hingegeben und die machen irgendeinen Kram und ein paar bunte Bildchen und am Ende gibt es irgendwo ein paar Herzen und Daumen hoch und dann wird das schon irgendwie okay gehen. Ja? Mhm. Benchmarking findet doch da überhaupt nicht statt. Das heißt also, sich dann raufzureden, zu sagen, so, da ist jetzt irgendwie unsere größte Reichweite und alles andere bringt uns in totalen Ruin. Ja, nein, wir sind öffentlicher Dienst, wir können uns das verdammt nochmal leisten, Ja? Auch einfach mal auf ein Stück Reichweite oder angeblicher Reichweite, wen man dann nämlich wirklich erreicht und ob man das die Leute sind, die man überhaupt erreichen möchte. Ja, darüber macht sich ja auch immer irgendwie keiner Gedanken. Mhm. So, davon einfach mal einen Schritt zurückzugehen. Ich habe ja neulich mal so einen Talk gehalten, hattest du ja auch schon in unserem Vorgespräch mal angedeutet, wo ich sage, okay, meinetwegen mag diese Welt so sein. Ja, I just don't care. Aber, ne, wir sind hier auf dem Kongress, Public Money, Public Code, Public Money, Public Communication auf freien Plattformen. So, was immer ihr auf TikTok macht, was immer ihr auf Blue Sky macht, was immer ihr auf Facebook macht, I just don't care. Macht es halt weiter. Aber wenn ihr öffentliches Geld bekommt, müsst ihr eine freie Plattform unterstützen. Nur eine. Ihr könnt 20 kommerzielle unterstützen, ist mir völlig egal, aber ihr müsst eine öffentliche, freie Open-Source-Plattform unterstützen. So, und auf der müsst ihr vernünftig die Sachen bespielen. Ansonsten kriegt ihr kein Geld. Das heißt, ich würde das mit meinem Verzweiflungsgrad, den man mir, glaube ich, gerade auch etwas anhört, würde ich das... Also,
ich habe noch nicht gesprochen.
Würde ich das wirklich... Ich glaube, man muss das übers Geld regulieren. Ja? Weil also Recht haben hat offensichtlich die letzten Jahre überhaupt nichts gebracht. Mhm. Ja? Egal, wie wir welches Pixel jetzt auf Mastodon von links nach rechts geschickt haben, es bringt nichts, Recht zu haben. Wir müssen Recht bekommen. Ja? Mhm. Und Recht bekommt man, glaube ich, nur über die Geldschiene. Das heißt, übers Funding. Das heißt, jeder DFG-Antrag, jeder BMBF-Antrag, alles, was irgendwo an EFRE-Mitteln rausgeschüttet wird, ihr kriegt nur 1 Cent Geld, wenn ihr in ihr macht öffentliche Kommunikation, ihr macht Social Media, wunderbar, macht es wie bisher, aber +1. Ja? Mhm. So, und aus diesem +1 brauchen wir meiner Meinung nach müsste man eine richtige Kampagne mal fahren aus der Szene heraus. Ja, wo man, also das kann auch anders heißen. Ich fand dieses +1 irgendwie ganz, ganz charmant. Ja, es gibt ja sicherlich irgendwie noch PR-Strategien, die sich noch was einfallen lassen. Aber das muss irgendwie mal in die Köpfe rein. Und nicht in die Köpfe der Social-Media-Teams, sondern vor allem das mittlere Management. Ja. Die muss man, glaube ich, erreichen. Okay. Weil oben die Entscheider, denen ist das sowieso alles egal, den Herren Direktorinnen, so wie ich, ja, die haben im Zweifelsfall wirklich echt keine Ahnung und glauben nur das, was ihnen XY erzählt, sondern das mittlere Management, die muss man erreichen. Und die kriegst du am besten übers Geld. Und da müssten wir mal langsam ran.
Das kann man nur fett unterstreichen.
So, das geht alles für Podcasts.
Ja,
so.
genau. Wir könnten das jetzt dann noch einmal zum Anlass nehmen, dass wir so eine Kampagne machen. Wir können das machen. Wir haben doch unsere Kanäle.
Ja, über 300 habe ich gehört.
Zum Beispiel.
Könnt ihr schon mal mit eurem Podcast anfangen. Ja, also ich habe jetzt den Wechsel erlebt in einem Unternehmen, was aber auch teilweise öffentlich gefördert ist, die Elbphilharmonie. Und da hat man sich tatsächlich dann auch für Blue Sky entschieden. Ja, Gott sei Dank, das X ist immer weg. Da waren wir schon sehr froh, wenn du die Belegschaft fragst. Aber ich glaube, am Ende liegt es an der Farbe. Also das ist jetzt die irrationale Erklärung. Ach, das Blau, das war doch so schön. Und Lila ist vielleicht ein bisschen ambivalenter für manche. Nee, aber das setzt sich aber fort und das setzt sich in diesem Podcasting-Feld ja auch fort. Ich glaube, weil du mittleres Management ansprichst oder Entscheiderebene oder irgendetwas, erschreckend häufig, glaube ich, schauen die ihr eigenes Nutzungsverhalten an und ziehen daraus Schlüsse, was stattfinden müsste, so ungefähr. Ne? Und das ist zumindest so das, was man so im Beratungskontext häufiger mal erlebt, diese Orientierung an bestimmten Kennzahlen, Kennwerten oder an bestimmten Formaten, wo man dann unbedingt mal hin will. Ich glaube, da ist gar nicht so richtig mal ein Gespür dafür da, was man eigentlich leisten kann und leisten möchte. Ne? Und dieses, was du sagst, in eine öffentliche Infrastruktur reingehen. Ich bin ja auch eine alte Forschungsethikerin. Man könnte es auch auf der Ebene begründen. Ne? Du kannst sagen, okay, nur Geld, das ist die ganz harte Ebene, oder kannst du sagen, nee, das ist einfach unethisch, sozusagen mit Gemeinwohl geförderten Geschichten nur auf kommerziellen Plattformen stattfindende Reichweite zu setzen. Weil die Gefahr, dass die ganz schnell problematisch wird, und das war ja bei X wirklich so eine rasante also du hast es schon vor 2 Jahren erkannt, Ralf, wunderbar, das hätte man vielleicht auch schon früher sehen können, aber diese Talfahrt war ja exzessiv, sodass du irgendwann gar nicht mehr vertreten konntest, da irgendwie noch stattzufinden. Also jedenfalls war mein Leidensdruck extrem hoch und alle Institutionen, die sich da befinden, müssten sich ja jetzt schon wieder diese Frage stellen lassen.
Ja. Ich glaube, Twitter hat es halt in einer extrem schnellen unter Anführungszeichen und dann wirklich brachial grausigen Art und Weise vorgemacht, was im Zweifelsfall diese proprietäre Struktur von einer Tech-Plattform bedeutet, wo eine Person die Hand über einen zentralen Kommunikationskanal hat und den einfach von heute auf morgen
zerstören kann. Wenn man anguckt, Spotify hat es ja in Lateinamerika auch nicht viel anders gemacht. Die haben da auch eine riesige Podcast-Industrie hochgezogen mit richtig Geld. Und haben die dann, als sie gesehen haben, dass da der Refund nicht so kommt, wie sie sich das überlegt haben, auch fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Da war von heute auf morgen das Geld, was in diese Podcast-Industrie, die sich dort aufgebaut hatte, reingesteckt wurde, von heute auf morgen weg. Und dann waren die Stellen auch von heute auf morgen weg. Also das denke ich mal, dass ich diese Parallelen, die sind jetzt halt zwar da, weil wir halt jetzt mit Twitter oder X ein prominentes Beispiel haben, aber das kann ja für jedes Medium, für jedes Genre treffen. Für mich war es halt auch, also ist es halt auch ein wichtiger Punkt, du musst halt auch gucken, also wenn ich jetzt zum Beispiel aus meinem Themengebiet, dann hast du auch ja kontroverse Dinge. Ich denke hier bei mir an Tierversuche, an Sexualhormone und. Und ich will halt da nicht, dass dann irgendeine Plattform, zum Beispiel wenn ich über Hormontherapien rede, auf einmal dann noch in meine Sendung Matratzenwerbung reinschaltet. Das geht halt gar nicht. Oder vor allen Dingen, dass wenn Studenten, Studentinnen das anhören sollen, die auch in den 1,5 Stunden vielleicht noch 10-15 Minuten Werbung anhören müssen. Das finde ich, geht auch nicht. Ja? Und wenn ich mich auf eine kommerzielle Plattform da verlasse, dann habe ich halt, dann muss ich das unter Umständen halt vielleicht auch zähneknirschend, wenn ich nichts anderes habe, in Kauf nehmen. Aber ich habe ja bessere Möglichkeiten oder Alternativen. Ja? Und manchmal, deswegen finde ich ja auch den Gedanken der Kampagne ganz gut, weil ich denke auch das große Problem, wir lassen uns auch dazu sehr vereinzeln. Deswegen gefällt mir eigentlich auch dieses Mastodon so schön, wenn man sich so unter so einer Domain auch noch ein bisschen versammelt, weil manchmal eben, gerade wenn du als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin kontroverse Themen ansprichst, du bist auch schnell alleine. Ne? Also ich denke halt auch mal, wir müssen da auch mal ein bisschen so ein paar rote Linien ziehen und uns da nicht so vereinzeln lassen in der Argumentation, weil sonst wirst du halt auch weggefegt dann da in der Argumentation, weil du einfach dann auch nicht mehr gehört wirst. Du hast einfach nicht mehr die Kraft, dann dagegen anzustehen. Und das hast du natürlich in solchen Domänen oder solchen Communities, wie du es dann unter Bibiosocial oder Podcast.social dann eben hast, da hast du eben auch so eine kleine letzte Bastion, die du dann halt hast. Und die hast du halt auch selber in den Händen. Das ist ja auch ein Wert in sich, wo du dann eine Art Schutzraum auch hast für die Leute, die du dort aufbaust.
Also ich glaube, wir müssen uns einfach jetzt anfangen, ernsthaft mal die großen Fragen zu stellen. Ja? Nämlich, in wessen Hand wollen wir eigentlich in Zukunft überhaupt digitale Infrastruktur reinlegen? Ja. Für welche Aufgabengebiete? So, und da haben wir jetzt also Podcast, ja, da sind wir uns wahrscheinlich irgendwie einigermaßen einig. Ja? Also alles, was kein RSS-Feed hat, ist kein Podcast. Social Media hat man gerade eben schon ein bisschen angefangen so durchzudeklinieren, aber da hört es für mich dann halt auch nicht auf. Ja? Also wir müssen auch beispielsweise den Leuten mal eine vernünftige Alternative zu Google Docs geben, ja? Und zu Google Spreadsheets und zu Facebook Groups und so weiter. Und ich sehe da seit Jahren eigentlich die Bibliotheken auch in der Bringschuld, zu sagen so, hey, warum steigen wir dort eigentlich nicht mal als öffentliche Player, die nur wirklich keine Hidden Agenda haben und die seit Jahrtausenden gemeinwohlorientiert sind, warum steigen wir da eigentlich nicht mal in den Ring rein? Und jetzt bin ich halt plötzlich mal in einer Position, wo ich dann nächstes Jahr auch das ein oder andere mal probieren werde in Berlin. Dann können wir gucken in einem Jahr, wie es gelaufen ist. Ich werde berichten. Aber ich meine das jetzt wirklich ernst. Ja? Also wir müssen auch mit diesem ganzen Klein-Klein, darum fand ich das gerade mit dem Zusammenstehen, dafür ist mir dann Mastodon schon wieder fast zu eng. Ja? Mhm. Ich finde, wir müssen wirklich mal anfangen zu überlegen, so wie wollen wir diese Digitalgesellschaft resilienter gestalten. Ich meine, guck dir an, jetzt irgendwie was vor 2-3 Tagen hier rumging. Ja, Musk ruft dazu auf, nicht mehr für die Wikipedia zu spenden. So. Da kann einem doch einfach nur es eiskalt den Rücken runterlaufen. So, ja, Wikipedia hat sicherlich irgendwie viele Issues und brauchen wir jetzt alles nicht irgendwie mit anfangen. Trotzdem.
Ja, aber Musk auch. Der hat deutlich
mehr Issues. Ja. aber der erste Instinkt von den meisten, die irgendwie ein bisschen in den Themen drin sind, wird gewesen sein, uff, da haben wir aber nochmal Glück gehabt, dass er jetzt nicht die Wikipedia kaufen kann, weil das wäre das Erste, was er kaufen will. Das ist völlig klar. Ja, das ist das, was ihm wirklich fehlt in seinem Portfolio, um es mal so zu sagen. So, auf der anderen Seite wenn man dann eben wirklich ein bisschen anfängt nachzugrübeln, dann weiß man, naja, er muss es aber nicht kaufen, um es genauso kaputt zu reiten, wie er X kaputt geritten hat. Ja. Sprich, er könnte es einfach mal mit Geld zuscheißen. Ich weiß, ihr kennt ja von Mario Adolf diesen Spot, so, ich scheiß dich zu mit meinem Geld. So, er könnte da jetzt also einfach mal pro Jahr irgendwie 200 Millionen reinspenden, ja, so das X-fache von dem, was die normale Spendenkampagne irgendwie haben. So, es ist ja immer noch seine Portotasche und kann sagen, so, dafür baue ich euch zu mit Feature-Requests, bis ihr nicht mehr wisst, ob ihr Männlein oder Weiblein oder irgendwas dazwischen seid am Ende des Tages. Oder er kann einfach mal eine Trollfabrik beauftragen, dass 2000 Leute den ganzen Tag nichts anderes machen, als irgendwo Änderungsrequests zu zentralen
Artikeln zu machen. Bringt ihr jetzt nicht auf Ideen hier, ne?
Nein, aber das, genau solche Überlegungen passieren doch da draußen jetzt. So. Also ich bin doch jetzt hier nicht so ein genialischer Kopf, dass ich jetzt als Erster auf solchen Kram komme. Das haben die da drüben als Playbook doch alles schon liegen. Ja? So, und die Frage ist, wie können wir insgesamt unsere Infrastruktur halt resilienter gestalten gegen genau solche Angriffe, selbst wenn sie frei ist. Ja, das ist ja auch noch kein Garantiefaktor, dass die Sache irgendwie funktioniert. Wenn du jetzt also Mastodon richtig in Bedrängnis bringen wolltest mit gigantischen Trollfabriken, so, dann würde auch diese Infrastruktur irgendwie ein Problem bekommen.
Ja, aber wir sehen es ja jetzt, gerade wenn man in die wissenschaftliche Publikation reinguckt, ja, wir hatten neulich auch wieder Gespräch, mehrere Leibniz-Direktoren saßen da, war ganz klar, Deal war ja nicht unumgänglich, weil die Reputation ja bei diesen berühmt-berüchtigten Journals liegt. Ne? Wenn du dann aber als Postdoc dann da ankommst und sagst, eigentlich liegt doch die Reputation bei den Wissenschaftlern, die dort publizieren und nicht bei den Journals, das wäre ja wie wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt, dann wirst du ganz verständnislos angeguckt. Ja. Dabei, wir haben es ja mit PLOS gesehen, wie schnell das da auch einfach mal, zumindest in einigen Gebieten, auch mal einen Umschwung geben kann, wie auf einmal kleinere, eher unbedeutende Gebiete auf einmal auch einen Impact bekommen. Alleine nur, dass es geöffnet wird und dass dann einfach das in Hand von Wissenschaftlern liegt primär. Also von daher.
Also das ganze Publikationswesen ist natürlich vom Kern aus total kaputt und total
Das ist ein riesiges Fass.
Das werden wir hier nicht lösen können, aber da muss man sagen, da versucht natürlich sowohl die Wissenschaft als auch die Bibliothekswelt natürlich jetzt auch schon seit mittlerweile 10 Jahren, noch länger, 15 Jahre, fast 20 Jahre, ja, mit Open Access und goldener Strategie und Diamant und so weiter, dem mal irgendwie was entgegenzusetzen und das zündet halt auch alles nicht so richtig, wo ich auch sage, so auch da muss man wahrscheinlich übers Geld gehen, alles andere hilft da am Ende des Tages nichts. Ne? Oder weiteres Beispiel, GitHub. Ja? So, was ist eigentlich, wenn uns GitHub um die Ohren fliegt? So, was ist dann eigentlich mit unserer kompletten Softwareinfrastruktur so los, auf die wir alle so stolz sind und die wir alle so gerne haben? So, ich finde, Microsoft macht da im Großen und Ganzen keinen schlechten Job. So, das hätte alles schlimmer kommen können, als sie es übernommen haben. Aber wer weiß denn schon, was da in den nächsten 5 Jahren alles passiert in den USA? So, und sowas macht mir alles ernsthaft Sorgen. Und über diese ganzen Fragen muss man irgendwie mal, finde ich, in etwas größeren Kontexten anfangen, dringend nachzudenken.
Haben wir noch Zeit, das sinnvoll umzusetzen, bevor es doch ohnehin ziemlich prekär werden wird?
So also, oder so? Also da bin ich wiederum ja total, total technikoptimistisch, weil wenn ich mir angucke, jetzt hatte eben schon gesagt, so seit 25 Jahren mache ich sowas, es wird ja alles immer einfacher. Ja. Das ist im Kern eigentlich alles gut verstandene Technologie. Ja, das ist keine echte Raketenforschung. Wir reden jetzt hier nicht von Sequenzieren von Genen und nicht von irgendwie Netflix überträgt den nächsten Super Bowl-Technologie, sondern am Ende des Tages ist es dann doch, klar, wenn wir jetzt mit Primärdaten und wir wollen jetzt alle Sensoren auch irgendwo abspeichern und das Ganze noch Langzeitarchivierung, schlimmes Thema, habe ich mich auch ein bisschen mit beschäftigt. So, aber so das Brot- und Buttergeschäft von dem, woran wir eigentlich täglich an Sachen digitaler Infrastruktur dranhängen, das ist im Kern relativ gut verstandene Technologie, wo ein paar öffentlich finanzierte Rechenzentren in Deutschland den Job gut hinbekommen würden.
Ja. Wir müssten es eigentlich nur wollen und einfach die erste Kohle einfach mal draufschmeißen, weil eigentlich sind 90% der Lösungen schon da.
Ja, da war ich so vor 5 Jahren. Kohle draufschmeißen brauchst du, glaube ich, gar nicht. Du musst den Leuten Geld wegnehmen und nicht geben, wenn sie es nicht tun und nicht nutzen. Das ist der Entscheidende. Du musst den Leuten, ich glaube, wir sind so weit, dass wir den Leuten anfangen müssen, ein bisschen weh zu tun. Ja? Mit irgendwie gut zureden und Recht haben, kriegen wir diese Erkenntnisprozesse, glaube ich, nicht mehr gestartet. Dafür ist das gesamte System
zu behäbig. Also da kann ich mich nur anschließen, weil da würde ich wirklich, auch aus meiner Erfahrung in den letzten 1,5, 2 Jahren, wo ich mich ja quasi hauptberuflich und auch darüber hinaus hauptsächlich damit beschäftige, den deutschsprachigen Hochschulraum dazu zu bewegen, die zumindest einen Mastodon-Account vielleicht einzurichten und nicht jetzt wieder alle Blue Sky und den ganzen Klimbim zu machen, aufgrund der besseren Reichweite. Deswegen ist das auch so ein Hassbegriff von mir, weil das permanent kommt. Aber ich finde auch, dass man da vielleicht tatsächlich in dem eigenen Auftreten und in der Herangehensweise viel radikaler sein muss, als dieses, und ich erkläre dir jetzt mal, warum das Fediverse so cool ist, sondern da wirklich Exempel statuieren und zu sagen, wir machen das jetzt, so wie wir es an der Uni Innsbruck gemacht haben. Und da hast du dann aber auch, hast du die Mastodon-Instanz, du hast das alles umgesetzt, bist dann aber, hast gleichzeitig, und dann zeigt sich eigentlich, das ist umsetzbar, das ist machbar, gerade in einer öffentlichen Institution werden wesentlich komplexere Dinge abgewickelt, als eine Mastodon-Instanz zu betreiben insgesamt. Es braucht aber den Willen dafür und es braucht eben diese Grundlage dafür. Ich frage mich eben nur, was mich so, was dann auch so kräftesaugend ist an dem Ganzen, ist, dass du ja oft die Lösung für ein Problem präsentierst, unter Anführungszeichen, das dein Gegenüber noch gar nicht als Problem identifiziert hat.
Ja.
Das heißt, die proprietäre Struktur, die Kommerzialität, diese datenkapitalistischen Ansätze, denen wir da ausgeliefert sind, das ist in meiner Erfahrung oder in meiner Bubble, vielleicht in dieser WISCOM, deutsche Hochschullandschaft Bubble, die Sensibilisierung dafür, muss ich sagen, ist eher bescheiden.
Also, mein Vorschlag dafür wäre, wenn du gewinnen willst, brauchst du was? Juristinnen. So, Geld ist das eine, das hilft, das andere sind Juristinnen. So, lass uns doch einfach ein paar Gesetze machen. So, und ich nenne mal zwei Beispiele, wo das gerade, ich finde doch, verstörend gut funktioniert, nämlich DSGVO und BETV2. Mhm. Ja? Also zum einen halt irgendwie so Rechte an den eigenen Daten und zum anderen halt Accessibility und Zugänglichkeit und so weiter. Ob man das nur will oder nicht und alle rollen mit den Augen und alle knirschen mit den Zähnen, aber alle öffentlichen Einrichtungen und selbst ja auch die Privatwirtschaft, die könnte man ja rauslassen dann in solchen Sachen erstmal, müssen sich dem jetzt einfach stellen und müssen dort jetzt einfach mal Ressourcen draufwerfen und das aus eigenem Geld. Die können da keinen Antrag für stellen, wir müssen unsere Webseite DSGVO-konform irgendwie machen. So ganz schlecht funktioniert der Ansatz doch da gar nicht. Bei Themen, jetzt hört sich jetzt despektierlich an, ist aber nicht so gemeint, die ja dann am Ende doch irgendwie fast etwas niedrig relevanter zu sein scheinen, als so, wie wollen wir insgesamt die Resilienz unserer kompletten digitalen Infrastruktur nicht gestalten. Wir machen einfach mal ein paar Gesetze. Wieso denn nicht?
Ja, aber du kannst, also ich finde immer, das, was du jetzt, glaube ich, auch meintest, Melanie, ist ja, dass man so in tote Augen starrt eigentlich.
Ja.
Ne? Also,
ja.
Ich würde es jetzt nachmachen, aber es bringt jetzt nicht so viel.
Ja, aber wenn es halt so, wenn ihr es in 2 Jahren nicht umgesetzt habt, dann
ja, klar,
können wir Privatklage machen.
Ja, ja? Ich meine nur,
so läuft es ja mit der DSGVO und BTV2.
Ja, es ist Zwang ist was
Wunderschönes. Und dann werden diese toten Augen glasig. Ja, aber sie beauftragen halt jemanden, okay, leider müssen wir uns das doch darum kümmern, weil wir werden gezwungen.
Leben klimmt noch dahinter, meinst du? Plötzlich auf, oh Gott, Panik nennt sich das, was du dann meinst. Nee, aber wo ich damit eigentlich hin wollte, ist ja auch zu sagen, okay, wir müssen eigentlich ja auch mal irgendwann dahin, dass mal jemand versteht, warum das gut ist. Also da müssen irgendwelche Analogien her. Jetzt haben wir über ein Faktab-Publikationssystem, unter dem eigentlich sehr, sehr viele leiden, aber einige wenige eben auch wahnsinnig profitieren. Weißt du, also da mit Geld und was da alles hintersteckt, also so ein eigentlich ist das eine Analogie, glaube ich, für vieles andere, die aber halt näher ist bei vielen Leuten, die sich damit mal auseinandersetzen müssen. Ne? Mhm. Diese Fehlentwicklung, die auch lange Zeit, glaube ich, gebraucht haben, bis sie sich wirklich mal tief reingesetzt hat. Und weil ich glaube, dass tote Augen, damit meine ich auch, ich kann doch nicht anders. Ne? Also ja, ich bin weder genötigt durch ein Gesetz oder durch Verknappung von Geldern wegen irgendwelcher Auflagen. Ich suche gar nicht nach einer Alternative. Es ist schon wieder so dieses Alternativlos-Prinzip. Und das ist auch, wenn wir nochmal auf Podcast zurückkommen, genauso dieses, ja, ich muss doch bei Spotify sein oder ich muss doch da überall hin. Oder ich muss jetzt zu Blue Sky oder was auch immer, weil die Alternativen irgendwie nicht bekannt sind, weil für die zu wenig Werbung gemacht wird von mir aus oder weil, da sind wir wieder bei dem Thema Kampagne. Und weil es eben auch zu wenig eingefordert wird vielleicht, ne? Dass man eben einfach auch mal darauf hinweist auf Themen wie Barriereproblematiken und. Also so die Grenzen irgendwie nochmal aufzuzeigen dessen, was alle für den Königsweg letztlich letztlich halten. Und ich finde, also das ist ja nichts unfreier, wenn du gar nicht weißt, ob morgen irgendwie vielleicht das Thema, mit dem du deinen Podcast verschlagwortet hast, einfach mal komplett von der Plattform runtergenommen wird. Und dann sind die Dinger weg. Ja. Und dann ist deine Reichweite und alles, was du dir aufgebaut hast, halt einfach völlig für den Arsch. So, dann existierst du da einfach nicht mehr. Und das ist irgendwie so das, was man so mit rein muss. Ne? Wir haben Recht auch daran, dass das Archivierbarkeit, hast du gesagt, ne? Oder langfristige Erhaltung von Dingen, da ist auch eine ganz, ganz klare Verantwortung mit drin. Ne? Gerade wenn du es zum Beispiel im Wissenschaftsbereich hast, finde ich jedenfalls, ne? Weil dann hast du das Gefühl, jedes Mal, wenn da irgendwo ein Podcast runtergenommen wird, wenn ein Projekt stirbt, ist wie, als hättest du eine kleine Abteilung in der Bibliothek plötzlich geschlossen.
Verbrannt.
Ja, so krass wollte ich jetzt nicht weinen, dann sehe ich wieder ganz viele tote Augen hier vor uns, die Panikaugen. Aber also ich finde schon, dass man nochmal ganz klar den Verlust oder das Potenzial vielleicht eher, also man muss ja immer mit dem Sandwich arbeiten, so ein bisschen schöne Sachen, schlechte Sachen und dann kommt nochmal was Schönes. So müsste man dann auch eher arbeiten und ich glaube, dann wäre so eine Kampagne durchaus auch erfolgreich, gerade auch vielleicht bei jüngeren Menschen, die jetzt in diesen Systemen arbeiten und irgendwie schon ganz klar die Grenzen merken. Ne? Es gibt jetzt Leute, die Doktoranden sind, die hätten ihr halbes Leben auf Twitter verbringen können. Und manche von denen haben es vielleicht gemacht und ich glaube, für die stellt es auch einen Verlust dar.
Okay, bevor wir jetzt aber noch die Mistgabeln Volkster spitzen und die Fackeln anzünden, wollen wir jetzt vielleicht dann doch nochmal die Fragerunde aufmachen. Wir hatten es ja vorhin noch.
Ja, falls es Anmerkungen aus dem Publikum gibt, wir haben noch 15 Minuten, wenn ich richtig liege und die öffnen wir jetzt natürlich gerne ins Plenum.
Erstens wenig Zeit habe, zweitens wenig Geld habe, Nachwuchswissenschaftlerin dazu zu bringen, Podcasts zu machen, der mir keine Impact-Punkte bringt und damit keine Währung ist. Also, ja, wie bringe ich junge Wissenschaftlerinnen dazu? Seht ihr dann irgendwann mal irgendeinen Wandel auf Seiten der Fördermittelgeber?
Also, ich habe mich da neulich so ein bisschen damit beschäftigt, weil es gab jetzt ist jetzt gerade schwierig, weil, wie ihr alle wisst, hat ja auch der Bundesminister für Bildung und Forschung gewechselt oder die Ministerin. Und es war bis kurz vorm Wechsel noch eine neue Förderrichtlinie online. Die Unterlagen sind jetzt allerdings alle weg. Und da war...
Nachhaltig.
Und da, ja, weil es ist alles wieder zurückgestellt worden auf 2021. Und da waren, also es gab ja schon mal eine Förderrichtlinie, wo du eigentlich so für Wissenschaftskommunikation ganz allgemein für jeden Förderantrag ja auch Mittel mit beantragen hast können. Das war allerdings bis dato mehr oder minder so sehr schwammig ausgedrückt. Also du kannst, wenn du möchtest, und dann kannst du auch extra Mittel bekommen, wenn du den Zuschlag bekommst. Das war bei der anderen Förderrichtlinie sehr viel konkreter gemacht. Da wurde auch vom BMBF reingeschrieben eigentlich, dass es gewünscht ist, dass jede Forschende und jeder Antrag Fördermittel beantragt, auch für die Wissenschaftskommunikation. Da drin wurde auch meiner Ansicht nach zum ersten Mal ein bisschen schärfer definiert, und das war ja BMBF, das heißt also, das ist erstmal nur das ganz grundlegende Konzept, was jeder Förderer dann später oder jeder fördernde Institution dann später draus macht, ist ja denen selber überlassen, die dürfen nur nicht unter dieses Level kommen. Und es wurde dort auch definiert explizit, was aus deren Sicht Wissenschaftskommunikation ist und vor allen Dingen, was es nicht ist, was auch nicht ganz unproblematisch war. Problem ist jetzt natürlich, du kannst dann dafür Geld bekommen, bekommst aber eben keine extra Zeit dafür. Es kostet dich ja auch Forschungszeit. Ja? Gerade wenn du vielleicht, wenn du das im Rahmen deiner Doktorarbeit oder sowas machst, dann hast du eigentlich in der Regel echt viele andere Dinge noch zu tun. Ja? Und der Tag hat leider nur 25 Stunden, wenn du mittags durcharbeitest. Und dann ist es halt schwierig. Ja? Es ist da in dem Neuen ein Passus gewesen, dass man sich da auch Hilfe holen kann, also dass das auch dort mitgefördert werden soll. Das ist aber jetzt halt komplett unklar, weil halt die politischen Voraussetzungen total unklar ist. Und eigentlich ist es gerade so, dass das mit wie schaut die nächste Förderrunde aus, die hängt halt jetzt erstmal in der Luft. Von daher kann man da wenig dazu sagen, weil das müsste eigentlich neu ausformuliert werden. Also da muss man eigentlich ehrlich sagen, nichts Genaues weiß man nicht. Und man kann eigentlich jungen Wissenschaftlerinnen eigentlich nur den Tipp geben, soweit das, wenn ihr es könnt oder wenn ihr es möchtet, macht's. Sucht euch auch Hilfe, gibt es sehr viel und es ist wichtig, weil die Befürchtung ist schon da, dass da die Daumenschrauben enger geschnallt werden. Der andere Punkt ist natürlich auch, dass diese neuen Medien, sage ich auch, mehr und mehr auch Inhalt der wissenschaftlichen Dokumentation werden. Also es wird über kurz oder lang sowieso wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Wie man das noch in den normalen Tagesablauf einpacken soll, das ist eine gute Frage. Das
ich glaube, auf einer, ist aber ein sehr wichtiger Punkt. Natürlich ist aber vor allem dann, da sind wir auf einer Metaebene im Wissenschaftssystem generell. Das kann ich auch aus Österreich berichten, rund um die Frage, wie Engagement fördern in einem ohnehin prekären Umfeld, wenn sich dann das Engagement nirgends abbildet im Sinne einer wissenschaftlichen Karriere, deren Währung Publikationen in Journals ist. Das ist, glaube ich, eine total wichtige Frage und ich hoffe, dass wir dort irgendwo hinkommen, dass das entsprechend honoriert wird oder angerechnet wird. Das ist eine heiße Diskussion auch in meinem Feld natürlich, weil ich bin Wissenschaftskommunikatorin und ein großer Teil meiner Arbeit ist, Wissenschaftlerinnen beizubringen, das auch zu tun und selber aktiv zu werden. Auf diese Frage kann ich dann auch nur beschränkt eine Antwort geben. Was aber wirklich eine interessante Entwicklung ist, dass es immer mehr bei Projekten ja eingefordert wird oder Teil eines Projekts sein muss. Und die Hilfe, wenn ich das dann auch meinen Leidensdruck hier ein bisschen erwähnen darf, ist dann ganz oft 2 Minuten vor Projektende kommen die in die Kommunikationsabteilungen der Universität und sagen, sie müssen da jetzt noch WISCOM machen. Also machen wir jetzt eine Presseaussendung oder sowas. Irgendwo muss es halt stehen, so, oder? Also da gibt es ganz viel Bedarf, das zu verbessern auf ganz vielen Ebenen, ja.
Da finde ich zum Beispiel, sind auch Institutionen, die Promovierende ausbilden, das teilweise ja in Graduiertenkollegs tun oder in anderen Formen, wo man jetzt nicht so oft nur auf sich zurückgeworfen ist, auch tatsächlich Infrastruktur stellen müssen. Und da gehört für mich auch Personal dazu, ganz ehrlich. Ja. Also es gibt wirklich wenig Beispiele, die mir jetzt ad hoc einfallen. An der Uni Erfurt gibt es sowas, da habe ich mit Leuten gearbeitet. Uni Bremen, da war der Versuch, mal so ein Podcast-Lab aufzubauen und auch wirklich das Wissen breiter zu streuen, aber auch in der entsprechenden Unterstützung Stellen zu schaffen, wo man das dann auch eben mitlaufen lassen kann, ja. Und alleine, es ist ja unrealistisch, so eine professionelle Wissenschafts-PR wirst du ja als Individuum eh nie leisten können, aber das zumindest fände ich sehr verantwortlich, wenn man sagt, es gibt hier diesen Rahmen, wenn ihr da Lust drauf habt, wir machen das. Es gibt ja auch ganze Forschungsverbünde, die tolle Formate haben, die dann nicht nur an einem Standort zum Beispiel produziert werden, die sich mit bestimmten Themen beschäftigen. Also da gibt es schon, finde ich, ganz gute Ansätze, um die Last nicht so sehr auf die Person zu werfen, die sowieso nie Zeit hat und sich sagt, Reichweite my ass.
Ja, aber was man da nur noch abschließend vielleicht noch sagen kann, das Gute ist ja jetzt dadurch, dass da dieser Topf zumindest, also der allgemeine Haushaltstopf kleiner wird, ist es natürlich auf jeden Fall interessant, für die Institution da jetzt mehr, weil das Hauptproblem ist eigentlich da drin, dass einfach die Wissenschaftskommunikation nicht schon im Antrag mitgedacht wird. Ja. Jetzt aber, wenn jetzt klarer wird, wir brauchen das Geld, ja, weil halt weniger Geld im Topf ist und wenn du 5 Minuten vorher vor Ende kommst mit deinem WISCOM, dann kostet sich das im schlimmsten Fall Haushaltsmittel. Wenn das jetzt natürlich im Direktorium einmal ankommt, wir kriegen da das Geld und vor allen Dingen die Drittmittel wirken sich auch direkt auf den Haushalt auf, dann ist da auf einmal ein ganz anderer Reiz da, Wissenschaftskommunikation auch schon in den Antrag mit reinzudenken, weil das erweitert dann das Budget. Und das ist natürlich wieder, man muss als wenn man da Wissenschaftskommunikation an eine Institution vielleicht auch hat, direkt an das Direktorium auch immer wieder ranklopfen und sagen, denkt dran, es ist eure Asche, die euch durch die Lappen geht, ja, am Ende, ja, weil es wirkt sich auf den Haushalt aus. Ja. Das ist wieder das alte Glied, das Geld. Noch eine Frage?
Ich hätte eine Frage, und zwar, es geht in Richtung Ralf. Ist dieser ganze Bereich, den wir jetzt in der Fragerunde besprochen haben, ist auch etwas, das in den Zuständigkeitsbereich der Bibliotheken fallen könnte? Denn als ich an Forschungsinstituten gearbeitet hatte, die haben auch Bibliotheken, und da muss ich meine Publikationen hinterlegen, in bestimmten Formaten, das ist dann frei zugänglich von außen, es wird langfristig archiviert. Die sorgen dafür, die schauen darauf, unter welchen Bedingungen ich das bei Journals einreiche, schauen, dass das Open Access ist. Und machen mitunter auch im begrenzten Umfang, was man als Wissenschaftskommunikation bezeichnen könnte, dazu und haben auch einen Überblick über alle Publikationen, die in dieser Institution publiziert werden. Wäre das nicht der zentrale Punkt, wo man solche Podcasts erstellen könnte?
Welche Welt beschreibst du da gerade? Die kenne ich nicht so recht. Das war natürlich ein bisschen provokant. Also an der SOB Göttingen hatten wir auch eben durchaus Institutional Repositories und entsprechende Workflows, aber das ist, glaube ich, da draußen eher die Ausnahme als die Regel. Ja, auch dass gerade Bibliotheken dann in so einen Workflow mitgedacht und ordentlich reingehängt werden. Ich würde mir das in der Tat wünschen, weil ich finde, kann gut unser Job sein, auch von wissenschaftlichen Bibliotheken. Auch im öffentlichen Bibliotheken kann ich mir da vieles vorstellen, ja, Richtung Citizen Science, und dort entstehen irgendwie viele sinnvolle Dinge, die man mal dokumentieren und publizieren könnte. Für die gibt es überhaupt nichts irgendwie an vernünftigen Plattformen. Aber ja, da sind wir nicht, da müssen wir hin. Ja.
Was mir aufgefallen ist, ich habe mich auch sehr lange an Universitäten umgedrückt, und als ich dann in die freie Wirtschaft in Anführungszeichen gekommen bin, ist mir aufgefallen, dass es hauptsächlich Legal gibt und Marketing. Und die beiden Dinge finden an der Universität eigentlich nicht statt. Also nur bei, also nicht da, wo man sie braucht für solche Sachen. Ne? Und ich habe dann auf mehreren Ebenen eine Schieflage. Ne? Ich hab, auf der einen Seite habe ich Legal nicht so, diese ganzen vorbereiteten Sachen, wenn ich irgendwas auf den Markt bringen will. Und ich habe auch nicht die Marketingstrategen und die Mittel, das zu tun. Normalerweise ist die Reaktion, wenn ich so eine Schieflage habe, dass es eine asymmetrische Reaktion geben muss. Ja, also ich habe irgendeine Guerillataktik, die ich da anwenden muss, um da das Ganze zu überwinden. Und die Frage ist jetzt, welchen Battle choose man da, also welche Schlacht will man da schlagen? Ne? Weil du hast nur die geringe Ressource und die musst du einsetzen, und du hast eigentlich nur, ich weiß nicht, ob ihr da mitgeht, aber so eine Guerilla-Möglichkeit, Marketing zu machen.
Und dann hast du öffentlichen Dienst.
Guerilla im öffentlichen Dienst. Das sind die Besten.
Irgendwas mit langem Marsch durch die Institutionen. Ja.
Da waren wir schon mal. Ja, aber ich glaube zum Beispiel, ich habe vorhin im Talk gesessen, Solidarität ist Sabotage. Es gibt ja dieses Prinzip, glaube ich, dessen, dass wir uns immer irgendwie wieder versuchen, gegen Systeme zu wehren letztlich, weil wir merken, dass wir an so vielen Grenzen stoßen. Ich merke oft, dass der Austausch gar nicht so stark stattfindet. Also wenn es um Wissenschaftspodcasts zum Beispiel geht, dass viele Einrichtungen vielleicht charmante Ideen haben oder gute Erfahrungen, gute Workflows beispielsweise. Und da fängt es schon an, dass einfach was fehlt. Also dass man sich nicht nur gegenseitig, erstmal schon allein die Wahrnehmung, dass man sich mal miteinander teilt, was ist eigentlich das, wie wir es machen, warum funktioniert das, warum finden wir das gut, gute Vorbilder findet, wie eine Uni Innsbruck, die dann vielleicht sagt, nee, wir treffen hier eine Entscheidung, wir möchten gerne diesen Weg gehen, zu dem bekennen wir uns. Und das sozusagen als Vorbild zu sehen, ein Vorbild, was sozusagen immer weitergereicht werden muss, bis alle mal davon gehört haben. und anfangen, darüber nachzudenken, warum wäre das eine sinnvolle Alternative? Warum ist es nicht etwas, wo ich mit toter Augen drauf starren muss, sondern wo eigentlich ganz, ganz viel Potenzial drin schlimmert? Und allein schon durch diesen Austausch und dieses Aufzeigen dessen, was haben andere schon getan, diesen Weg muss ich vielleicht gar nicht mehr fünfmal um die Ecke laufen, weil da sind andere schon dreimal vor die Tür gegangen, halte ich erstens fürs Nachhaltigste und zweitens eben tatsächlich auch für das Bewusstseinsschaffende. Wir hängen irgendwie alle in diesem Boot gemeinsam drin. Ja,
ja, das ist ja, das ist mir dieses Jahr auch mal passiert. Ich bin in so einen Wissenschaftsworkshop reingekommen, auch also in einer ganz anderen Disziplin. Und da hatte eben niemand von den ganzen Software-Geschichten, die wir jetzt hier eigentlich schon über Jahrzehnte etabliert haben, gehört und gewusst. Und das ist natürlich halt auch ein Problem. Und das ist aber halt auch genau das Problem, dadurch, dass wir uns nicht solidarisieren, sondern dass wir wirklich auch so ein bisschen Einzelkämpfer sind. Und das muss natürlich schon auch in dieser ganzen Infrastruktur dann halt auch so ein bisschen dieses das Community-Management, das ist so ein bisschen. Ich glaube auch, das kommt auch so, da schließen wir die Runde auch wieder zu diesen kommerziellen Plattformen. Die haben es uns natürlich auch leicht gemacht, weil wir haben einfach deren Technik übernommen und mussten uns eigentlich selber nicht darum kümmern. Jetzt von der, ich sag mal, freien Podcast-Bubble war das ja ganz anders. Wir haben immer alles selber gemacht.
Wir hatten alles selber gemacht.
Wir hatten noch Hände.
Ja, aber das macht einen Unterschied. Dann, wenn du das eben nicht hast und das auch gar nicht mitbekommst, dass es eben so auch geht, ja, dann nimmst du halt auch das Erstbeste und die Plattform oder den Weg mit dem geringsten Schmerz. Du musst ja nicht umsonst dich einfach sehenden Auges ins
Wir sind wieder in dieses Nerdtum zurückgerutscht, sozusagen. Ne? Wo jemand, der da steht und sagt, RSS-Feed ist was Cooles, so, da bist du schon wieder wie vor 10 Jahren. So, hä, was? Als es generell im Podcast ging und so. Und das ist eigentlich, finde ich schon schwierig, dass es wieder auf so einen Status zurückgerutscht ist. Und vielleicht kann man ja mal dafür sorgen, dass schon mal mehr Leute davon erfahren, was eigentlich ein Podcast ist. Wir sind wieder da, faktisch. Ne? Dass man dann einfach mal schon mal wieder bei diesen Basics anfängt. Oder sich vielleicht auch mal überlegt, wenn wir über einen Mastodon reden, warum will ich denn eigentlich kommunizieren? So, was will ich denn da eigentlich machen? Worum geht es mir da eigentlich? Und ich würde nämlich sagen, ich möchte gerne ein Kommunikationsmedium in die Außenwelt haben. Und ob in welcher Form das gestaltet werden kann, ich habe eine Alternative, die ich nutzen kann. Und dort muss ich dann wieder anfangen, das Vertrauen der Leute und das Ohr der Menschen zu gewinnen, die dort sind, und vielleicht noch ein paar mehr davon zu überzeugen, eben mir zu folgen. Ich glaube, nur so wird es dann letztlich gehen.
Letzte.
Ich habe auch noch eine Frage, und zwar, Ralf, du hattest ja quasi gesagt, man könnte ja auch einfach mal Gesetze ändern. Ich würde das nicht nur sagen, offene Plattform, das passt ja genauso gut zu, ja, dann machen die Institute halt einen Podcast und laden die Leute da ein, um zu reden und helfen den Leuten und so weiter. Ne? Und ganz gemeinerweise würde ich fragen, hast du denn da schon Ideen, wie du das machen willst? Bitte sag nicht eine Petition starten. ich auch, also aber offene Briefe, mit Parteien reden, Leute kennen, die da auch irgendwie Interesse dran haben, ja, also man muss ja auch Leute dafür gewinnen, die Gesetze ändern könnten. Das wird sich natürlich im Februar dann ändern, wer da sitzt, ne, aber
Also ich habe da noch recht wenig Hands-on-Erfahrung, einfach aus dem Grund, dass ich jetzt halt erst seit einem Jahr in die ÖBIS gewechselt bin und jetzt plötzlich auch politischer auf anderen Ebenen irgendwie plötzlich konnektiere, als das vorher irgendwie bei einer wissenschaftlichen Bibliothek der Fall ist. Ich glaube, das, was wahrscheinlich am aussichtsreichsten ist, ist die gute, alte, schmutzige Lobbyarbeit. Mhm. Ja, man müsste, und da passiert ja auch schon gar nicht mal so ganz wenig. Ja, da gibt es ja auch auf dem Kongress durchaus das eine oder andere, wo, in Bezug darauf, was irgendwie jetzt öffentlich finanzierte Software und Stärkung von Open Source angeht. Ja, also vielleicht ist es auch eher ein Fragmentierungsproblem, dass man mal anfängt, doch nochmal über den Tellerrand zu gucken, okay, welche anderen Bereiche haben eigentlich ganz ähnliche Probleme, was gibt es schon an Lobbyinfrastruktur? Also ich war jetzt halt vor irgendwie 2 Monaten wieder in Brüssel. Also was heißt wieder? Ich glaube zum ersten Mal in meinem Leben quasi in der politischen Funktion in Brüssel. So, exakt bleiben bitte. So, und das war eine reine Lobbyreise fürs Bibliothekswesen an der Stelle, wo man dann also irgendwie EU-Parlamentarier mit Häppchen beeinflussen sollte, noch mal mehr fürs europäische Bibliothekswesen zu tun. Ausgesprochen skurrile Veranstaltung. Aber so läuft das ganz offensichtlich, ja. Dieses Spiel. Ja? So, und dann muss man eben dann halt nach Brüssel mit sowas. Die EU ist ja im Moment ganz rabaukig unterwegs. Also man kann ja nicht sagen, dass die gerade irgendwie sich nichts trauen, wenn man sich ja, mal anguckt, was da geht's ja ganz schön rund. Also offensichtlich gibt es ja Leute, mit denen man da einfach mal reden muss.
Ja. Ja, und ich würde eigentlich auch sagen, dass man so gerade diesen ganzen Wissenschaftskomplex gar nicht immer so klein machen sollte, wenn man da einmal auch geschlossen aufstellt. Mhm. Wir sind zum einen gut ausgebildet, wir sind auch ein guter Arbeitgeber. Ja. So das ein oder andere Institut in der Stadt zu haben, ist jetzt infrastrukturell nicht gerade das Schlechteste, was du haben kannst. Also von daher gibt es Schlimmeres. Ne? Also von daher sollte man doch mal überlegen, was das für eine Konsequenz wäre, eben Wissenschaft nicht zu tun. Ja,
ja, lobbyieren, randalieren, alles.
Mehr Häppchen.
Alles.
Die Fackeln.
Das war der WISPOD-Podcast am 38C3. Großes Dankeschön an Nele Heise und Ralf Stockmann. Danke fürs Zuhören. Und schönen Abend noch.
Ja, gutes Nächtle. Tschüss.